Das Thema heute Morgen lautet Jesaja 53, der leidende Gottesknecht. Auf der Einladung stand erklärend zu diesem Thema: Es gibt heute weltweit etwa 300.000 Juden, die an Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser glauben. Für wohl die meisten hat in Verbindung mit ihrer Bekehrung Jesaja 53 eine Schlüsselrolle gespielt. In Apostelgeschichte 8 wird berichtet, wie ein Afrikaner im ersten Jahrhundert nach Christus durch Jesaja 53 die Botschaft des Evangeliums erfassen konnte. Worin liegt die gewaltige Überzeugungskraft dieses Kapitels für Juden und Nichtjuden? Ein gründliches Studium von Jesaja 53 wird uns helfen, dieses Kapitel wirkungsvoll im Zeugnis für ungläubige Mitmenschen einsetzen zu können. Man spricht immer von Jesaja 53. Eigentlich beginnt diese gewaltige Prophetie über den leidenden Messias bereits im Kapitel 52, Vers 13. Die Kapiteleinteilung ist ja eine spätere Angelegenheit und die hat mit Inspiration gar nichts zu tun. Das ist einfach ein Hilfsmittel. Meistens ist es ein gutes Hilfsmittel. Hier ein bisschen schlecht, weil man hätte besser mit 52,13 schon Kapitel 53 begonnen. Denn dieser geschlossene Abschnitt 52,13 bis 53,12, den kann man zu Recht bezeichnen als das Evangelium nach Jesaja. Es ist ja so, dass wer dieses Kapitel so zum ersten Mal liest und sich bewusst wird, worum es hier geht, man hier wirklich überwältigt wird. Man hat den Eindruck, der Prophet sei unter dem Kreuzesstamm gestanden und hätte das Leiden Jesu Christi beschrieben. So prägnant, so eindringlich, so eindeutig, so klar das Evangelium nach Jesaja. Aber dieser Text wurde geschrieben, wie das ganze Buch Jesaja, in der Zeit um 700 vor Christus. Natürlich, in der liberalen Theologie lehnt man alles Übernatürliche ab. Und damit auch Prophetie. Und deswegen versucht man, alles, was irgendwie mit erfüllter Prophetie zu tun hat, versucht man das zu umschiffen. Nun, wer heute meinen würde, man könnte einfach behaupten, dieses Kapitel wurde wahrscheinlich viel später, nach der Kreuzigung, geschrieben, der muss enttäuscht werden. Die Echtheit dieses Buches konnte ganz eindeutig bewiesen werden durch die vollständige Jesaja-Rolle. Sie ist hier hinter mir auf dem Boden als Kopie in Originalgröße ausgebreitet, etwa 7,30 Meter lang. Alle 66 Kapitel sind darin enthalten, natürlich noch keine Kapiteleinteilung. Diese Rolle wurde 1947 in der Höhle 1 in Qumran entdeckt. Und sie wird heute datiert auf ca. 125 vor Christus. Man hat ja vor einigen Jahren einen C14-Test durchgeführt an der ETH Zürich. Und das hat ergeben als Alter 100 bis 200 vor Christus. Aber aufgrund der Entwicklung des Schriftbildes kann man das noch genauer datieren. Da ist man völlig unabhängig davon auf etwa 125 vor Christus gekommen. Also diese beiden völlig unabhängigen Datierungsmethoden, C14, und zwar die korrigierte, neuere Methode an der ETH, auf der anderen Seite die paläographische Untersuchung anhand des Schriftbildes, geben das gleiche Ergebnis. Und da drin ist Jesaja 53 auch vollständig enthalten. Ich habe hier auf dem Tisch dann noch eine weitere Ausgabe dieser Jesaja-Rolle Seite für Seite kopiert und daneben die hebräische Schrift in der heutigen Druckschrift. Und da wird man sogar noch sehen, Jesaja 52, Vers 13 beginnt hier auf einer ganz neuen Kolonne oben. Also die oberste neue Zeile ist gerade, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Hine Yaskil Avdi und so weiter. Aber man hat nicht nur diese vollständige Jesaja-Rolle gefunden. Es gibt noch vier weitere Jesaja-Texte in Qumran, wo Jesaja 53 mit enthalten ist. Also alles Texte aus der Zeit 125 vor Christus bis 60 nach Christus. Da haben wir alles zwischendurch. Nun, es ist kein Zweifel, dieses Kapitel wurde vor dem Kommen von Jesus Christus geschrieben, ist also echte Prophetie. Und wir werden sehen, es hat sich nachweislich in Jesus von Nazareth erfüllt. Nun, etwas Besonderes ist die Feststellung, dass Jesaja 53 nicht Teil der Haftara ist. Ich muss erklären, im Synagogengottesdienst wird in einem Dreijahreszyklus werden alle fünf Bücher Mose vorgelesen. Früher zur Zeit Jesu war es ein Einjahreszyklus, also kam in einem Jahr kam man durch alle fünf Bücher Mose durch. Später hat man das erweitert auf einen Dreijahreszyklus. Bei jeder Sabbatlesung kommt also ein bestimmter Abschnitt, der in der ganzen Welt so befolgt wird, im orthodoxen Judentum. Man liest den bestimmten Abschnitt aus den fünf Büchern Mose und dann noch bestimmte Abschnitte, ausgewählte Abschnitte aus den Propheten. Aber da kommt man nie durch alle Prophetenbücher hindurch. Das sind also nur ganz bestimmte, ausgewählte Stellen in den Prophetenbüchern. Aber Jesaja 53 ist nicht in der Haftara, kommt also bei der Sabbatlesung nie dran. Mit anderen Worten, als Jude, der einfach so wie ein Kirchgänger in der Christenheit in die Kirche geht, beziehungsweise eben in die Synagoge geht, aber sonst kein persönliches Bibelstudium betreibt, also so ein Jude kommt nie an Jesaja 53 heran, wird nie damit konfrontiert. Es braucht persönliches Bibelstudium, dann kommt man an Jesaja 53 heran. Das ist also sehr wichtig, denn wenn man also mit Juden spricht, die nicht besonders biblisch bewandert sind, dann muss man nicht erstaunt sein, wenn sie dieses Kapitel gar nicht kennen, keine Ahnung davon haben. Die heutige Deutung von Jesaja 53 ist eigentlich eine Umdeutung. Man sagt, der Knecht des Herrn, von dem hier die Rede ist. 52, Vers 13 beginnt ja, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Es geht hier um den Knecht Gottes. Also der Knecht des Herrn wird gesagt, das ist nicht der Messias, sondern das Volk Israel oder ein Teil davon. Da wird behauptet, über das Volk Israel seien ja furchtbare Leiden gekommen, was die absolute Wahrheit ist. Dann wird behauptet, das sind die Leiden, die hier beschrieben werden. Dieser Knecht personifiziert das jüdische Volk. Aber ein solches Verständnis ist völlig unhaltbar. Man muss nur sich ein paar Gedanken darüber machen. Erstens, wann hat das Volk Israel oder wenigstens ein Teil davon, für die Sünden anderer gelitten? Denn in Jesaja 53, 4 wird von diesem Knecht gesagt, fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Vers 5, Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Noch Vers 6. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns an jeder auf seinen Weg, und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Hier wird über stellvertretendes Leiden gesprochen. Aber wann hat Israel jemals die Sünden anderer getragen und für sie gelitten? Und da ist es ganz wichtig, nach Hesekiel 14 können nicht einmal gerechte Menschen wie Noah, Daniel oder Hiob so etwas tun. Hesekiel 14, Vers 20, Vers 12. Da spricht Gott über ein Land, das gegen ihn sündigt und das deshalb unter das Gericht Gottes fällt. Vers 14. Und diese drei Männer wären in demselben, Noah, Daniel und Hiob. Sie würden durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele retten, spricht der Herr. Und das Gleiche wird dann wiederholt in Vers 19. Oder wenn ich die Pest in selbiges Land sende und meinen Grimm in Blut über dasselbe ausgieße, um Menschen und Vieh darin auszurotten, und Noah, Daniel und Hiob wären in demselben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, sie würden weder Sohn noch Tochter erretten können. Sie würden durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele, beziehungsweise ihr eigenes Leben, kann man übersetzen, erretten. Also unmöglich. Dann eine zweite Anfrage. Kann von irgendeinem Juden, außer dem Messias, gesagt werden, dass er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist? Denn genau das wird in Jesaja 53, 9 von diesem leidenden Knecht gesagt. Unmöglich. Es geht hier um jemand, der wirklich vollkommen ist. Dritte Frage. Wann befand sich das Volk Israel, oder mindestens ein Teil davon, im Grab eines Reichen, anstatt im Grab bei Gesetzlosen? Denn 53,9 sagt, und man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Also das kann man überhaupt nicht irgendwie auf das Volk Israel als Volk übertragen. Wo findet man dieses Grab des Reichen? Viertens, in Vers 8 wird eindeutig gesagt, dass dieser Knecht des Herrn stellvertretend stirbt für das Volk Israel. Ich lese am Schluss von Vers 8, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Also hier wird der Knecht deutlich vom Volk selber, von dem Volk Gottes, mein Volk, unterschieden. Also kann der Knecht nicht Israel sein, nicht das jüdische Volk sein. Nun ist es aber ganz wichtig, in der rabbinischen Literatur, vor dieser Umdeutung wurde Jesaja 53 ganz selbstverständlich auf den Messias bezogen. So zum Beispiel im babylonischen Talmud, Sanhedrin 98b. Es gibt den babylonischen Talmud auch in deutschen Ausgaben. Man kann zum Beispiel in der Zentralbibliothek in Zürich kann man den ausleihen, wenn man ihn nicht persönlich hat. Viktor Goldschmidt-Ausgabe in 12 dicken Bänden. Und dann kann man das Traktat Sanhedrin nachschauen. Und dort wird aus Jesaja 53 zitiert. Es wird dort gefragt, wie heißt eigentlich der Messias? Was ist sein Name? Und dann wird zitiert aus Vers 4, 53, 4. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und da wird also dieser Ausdruck, dass er von Gott geschlagen oder bestraft sei, das sei der Ausdruck für, das sei der Name des Messias. Also wird hier deutlich dieses Kapitel auf den Messias bezogen. Und das ist wichtig im babylonischen Talmud, weil das, können wir sagen, das wichtigste und maßgeblichste rabbinische Buch ist, mit größter Autorität nach der Bibel. Und ich habe noch ein paar weitere Beispiele angegeben aus einer Liste von noch viel, viel mehr Stellen in der ganzen rabbinischen Literatur. Im Buch Pesikta Rabbati, Piska 37, wird dieses Kapitel auch messianisch gedeutet. Das wurde um 700 nach Christus geschrieben. Dann im Buch Midrash Rut Rabbah. Midrash, das ist immer ein Kommentar zu einem Bibelbuch. Also Midrash Rut Rabbah, das ist der große Kommentar zum Buch Rut. Dort wird in Verbindung mit Rut 2, Vers 12, wird das so messianisch gedeutet. Dann ist es so, dass Abravanel, das ist einer der größten Rabbiner im Mittelalter. Der weist in seinem Kommentar darauf hin, dass alle alten jüdischen Kommentatoren den messianischen Sinn dieser Stelle anerkannt hatten. Aber Abravanel ist eben einer der ersten, der begonnen hat, das Kapitel umzudeuten. Zusammen auch mit Rashi, ein weiterer ganz bedeutender Kommentator im Judentum. Aber erst im Mittelalter. Und die haben auch zugegeben, wir ändern die Auffassung gegenüber den früheren Kommentatoren, den früheren großen Rabbinern. Rabbi Alshesh sagt noch im 16. Jahrhundert zu Jesaja 53, ich zitiere, unsere alten Rabbiner haben auf das Zeugnis der Tradition hin angenommen, dass hier die Rede vom König Messias sei. Daraus nehmen auch wir ihnen folgend an, dass für das Subjekt dieser Weissagung David, das ist der Messias, gehalten werden müsse, wie dies offenbar ist. Also es ist ja offenkundig, dass es hier um den Messias geht. Aber das haben die früheren Kommentatoren einstimmig so anerkannt. Im Midrash Tanchuma, das ist wieder ein Kommentar aus dem Mittelalter, etwa 9. Jahrhundert nach Christus, dort heißt es zu den Worten, Jesaja 52, 13, siehe, mein Knecht wird klug handeln. Dies ist der König Messias, welcher hoch und erhöht und sehr erhaben ist. Erhabener als Abraham, erhöht über Moses, höher als die dienenden Engel. Da hat man fast das Gefühl, der hätte den Hebräerbrief gelesen. Ja? Weil im Hebräerbrief, da wird doch am Anfang gesagt, Kapitel 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge. Und dann heißt es in Vers 3 am Schluss, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden gemacht, hat er sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe, indem er um so viel besser geworden ist als die Engel. Also einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Also erhoben über die Engel. Und dann wird in den weiteren Kapitel im Hebräerbrief gezeigt, Jesus ist erhaben über alle Menschen, Kapitel 2. Dann Kapitel 3, erhaben über Mose und über Kapitel 4, über Josua. Und Kapitel 5, erhaben über Aaron und so weiter und so fort. Also genau dieser Gedanke wird ausführlich erklärt im Hebräerbrief und da steht, erhabener als Abraham, erhöht über Moses, höher als die dienenden Engel. Das ist quasi der Kommentar zu der Aussage 52,13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht und sehr hoch sein. Dann weiter noch ein Beispiel, aber es gibt noch viel, viel mehr. Im Targum Jonathan ben Uziel. Das ist eine aramäische Übersetzung der Propheten. Oft nicht wörtlich übersetzt, sondern etwas freier, schon als Kommentar. Also ein Targum wird nicht unbedingt als strenge Übersetzung gewertet, sondern eine Mischung zwischen Kommentar und Übersetzung. Nur, es ist so, im Judentum weiß man, wenn man einen Targum liest, dass das normalerweise nicht eine wörtliche Übersetzung ist. Bei uns ist es heute so, dass man bei diesen modernen Umschreibungen sagt man, es ist eine Übersetzung. Müsste man wenigstens sagen, es ist ein Targum. Dann weiß man, dass man keine Übersetzung liest. Also der Targum Jonathan ben Uziel enthält oft noch so erklärende Bemerkungen eingeschoben. Und wenn man dort Jesaja 52,13 liest, dann heißt es, siehe mein Knecht, der Messias, Meschicha, wird einsichtig handeln. Also dort wird gleich noch durch die Hinzufügung verdeutlicht, dass dieser Knecht in Vers 13 der Messias ist. Allerdings dann im weiteren Text ist alles so formuliert, dass die Leiden sich nicht auf den Messias beziehen können. Also der Text ist dort, dem ist wirklich Gewalt angetan worden. Aber das muss man sich so erklären, dass das wohl eine spätere redaktionelle Überarbeitung des ursprünglichen Targums war. Aber man ging doch nicht so weit, dass man den Ausdruck Messias noch in 52,13 rausgeschmissen hätte. Das blieb noch drin. Aber dann wird alles so formuliert, dass die Leiden eben sich gerade nicht auf den Knecht beziehen. Gut, das ist das Problem dieser Bearbeiter, aber trotzdem gibt der Text klares Zeugnis über das Wissen im Judentum. Hier haben wir eine Beschreibung des Messias vor uns, des verheißenen Erlösers für Israel und die Völker. Nach all diesen Vorbemerkungen wollen wir nun Vers für Vers durch den Text gehen. Und zwar habe ich auf dem Blatt den Text von Jesaja 53 so aufgeführt, dass man immer klar die poetischen Verszeilen sieht. Denn das Ganze ist ja im Hebräischen ein Gedicht, wie das meiste im Buch Jesaja. Jesaja 52,13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden, und sehr hoch sein. Gott nennt den Messias mein Knecht. Das drückt aus, dass der Sohn Gottes in diese Welt kommen sollte, um sich selber zu erniedrigen, die Stellung als Knecht einzunehmen. Sein ganzes Leben sollte in seinen Taten von göttlicher Einsicht gekennzeichnet sein. Wenn man die Evangelien liest, ist man ja überwältigt, wie der Herr Jesus im Umgang mit den Menschen in jeder Situation immer genau richtig gehandelt hat. Nicht nach einem einzigen Schema, sondern immer angepasst und entsprechend den Personen, den Menschengruppen, mit denen er zusammen traf. In allem sieht man eine göttliche Einsicht. Dieses Wort einsichtig handeln, hebräisch Hiskil, ist sehr interessant, weil hier das Denken und das Handeln zusammengefasst ist. Nicht wahr? In unserer Gesellschaft wird Denken und Handeln getrennt. Ja? Wenn man an die Universität geht, wird man dadurch kein besserer Mensch. In den 60er Jahren war es sogar eine große Gefahr, dass man dann ein Rebell wurde. Ja? Aber das moralische Handeln, das ist etwas, das für sich separat steht. Also man übernimmt einfach intellektuelles Wissen, aber da ist man nicht so bemüht darum, wie sich das nun in der Praxis, im praktischen Leben auswirkt. Nun, biblische göttliche Weisheit ist immer Weisheit, die sich auch im Praktischen äußert und ausdrückt. Und das kommt eben in diesem wunderbaren Wort Hiskil zum Ausdruck. Und die ganze Weisheit des Herrn Jesus, das heißt in Lukas 2, als kleines Kind wuchs er auf und nahm zu an Gunst und an Weisheit und Gunst bei den Menschen. Und all diese Weisheit des Menschen Jesus hat sich in seinem Handeln ausgedrückt. In diesem Zusammenhang ist es noch interessant, dass die endzeitlichen Gläubigen im Buch Daniel, die werden genannt Maskelim. Ich gebe nur als Beispiel an Daniel 12, Vers 3. Da wird von den Verständigen gesprochen in der Endzeit. Oder 12, Vers 10 am Schluss. 12, Vers 10. Viele werden sich reinigen und weiß machen und läutern, aber die Gottlosen werden gottlos handeln und keine der Gottlosen werden es verstehen. Die Verständigen, die Maskelim, aber werden es verstehen. Nun, Maskelim ist die Mehrzahl von Maskil. Und Maskil ist das Partizip von Hiskil. Also jemand, der einsichtig handelt. Und so werden die Endzeitgläubigen im Buch Daniel, die werden genannt Maskilim, also solche, die einsichtig handeln. Wo also Weisheit und Handeln eine Einheit bildet. Und der Prototyp für diese Art Menschen war Daniel selbst. In Daniel 1 sehen wir, Daniel bekam von Gott Weisheit, aber diese Weisheit hat sich ausgewirkt in seinem praktischen Handeln und in seinem Streben nach Reinheit, in seinem Lebenswandel. Reinheit und Gerechtigkeit. Also das finden wir vollkommen in der Person des Erlösers. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Nun haben wir in der nächsten Verszeile drei Stufen. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Der Messias sollte erhoben werden aus dem Grab. Apostelgeschichte 2, 24. Das ist die Auferstehung. Erhöht werden in der Himmelfahrt. Apostelgeschichte 1, Vers 9. Und dann sehr hoch sein, nämlich seinen Platz einnehmen zur Rechten Gottes auf dem Thron, Markus 16, Vers 19. Wir sehen, bevor Gott über die schrecklichsten Leiden seines Sohnes spricht, stellt er uns zunächst den Triumph des Gekreuzigten vor. Dann gehen wir zum nächsten Vers. Gleich wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, weg von einem Mann, und seine Gestalt weg von den Menschenkindern. Hier habe ich die Übersetzung der alten Elberfelder ein bisschen geändert. Die alte Elberfelder hatte, so entstellt war sein Aussehen, mehr als irgendeines Mannes. Und dann in der nächsten Verszeile, mehr als der Menschenkinder. Nun ist es so, dass hebräische Meh kann bedeuten mehr oder es kann auch bedeuten weg. Hat verschiedene Bedeutungen. Aber es ist eigentlich hier besser, diese Übersetzung weg. Sie drückt aus, dass der Messias so misshandelt und entstellt werden sollte, dass er nicht mehr menschenähnlich aussehen würde. Also man merkt, das ist natürlich eine ganz wörtliche Übersetzung, das ist kein Deutsch, aber es macht klar, was wirklich die Kraft der Aussage ist. Nicht mehr menschenähnlich. Der Rücken des Herrn Jesus wurde in eine blutige Masse verwandelt und sein Fleisch zerstückelt, als Pilatus ihn geißeln ließ. In Johannes 19,1 beschreibt der Heilige Geist das so knapp und sparsam, wenn es dort heißt, Pilatus ließ ihn geißeln. Aber von unserem Hintergrundwissen wird uns klar, das waren ja Lederriemen, also Stecken mit Lederriemen daran, an deren Ende es entweder spitze Metalle gab, Steine oder sogar Widerhaken. Darum die Geißelung bei den alten Römern führte oft bereits schon zum Tod. Das war so verheerend. Aber es ist doch eindrücklich, der Heilige Geist beschreibt das so knapp und nicht irgendwie in einem Übermaß, so dass gewissermaßen menschliche Emotionen zwar geweckt werden, die aber letztlich nichts anderes bleiben als Emotionen. Wir wissen auch aus den Evangelien, die Soldaten haben dem Herrn eine Dornenkrone aufgesetzt. Und da können wir ruhig darüber nachdenken, dass eben Dornen in biblischen Ländern 5 bis 8 Zentimeter lang sein können, sodass also das Blut in Rinnsalen über die Haare, über den Bart, über das Gesicht des Herrn fließen musste. Johannes 19, Vers 2. Sein Aussehen war nicht mehr menschlich. Das ist das, was der Heilige Geist hier so poetisch Jesaja inspiriert hat. Gleich wie sich viele über dich entsetzt haben. So entstellt war sein Aussehen. Weg von einem Mann, also nicht mehr mannähnlich. Und seine Gestalt weg von den Menschenkindern, nicht mehr menschenähnlich. Nun sehen wir, aber der nächste Vers setzt an mit ebenso wird er viele Nationen in Staunen setzen. Dieses ebenso nimmt also Bezug auf vorhin, gleich wie sich viele über dich entsetzt haben. Ebenso wird er viele Nationen in Staunen setzen. Über ihn werden Könige ihren Mund verschließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war. Und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Hier verkündigt Jesaja Jahrhunderte im Voraus, dass die Botschaft von diesem leidenden und entstellten Messias über die Grenzen Israels hinaus zu den Heidenvölkern gehen wird. Und viele Nationen werden in Staunen versetzt werden. Nun, wir 2000 Jahre später können zurückblicken und sagen, ja, tatsächlich. Heute hat die Botschaft von diesem leidenden Messias jede Nation der Welt erreicht. Es gibt keine Nation, die heute noch nicht erreicht worden wäre. Natürlich nicht jede Sprachgruppe, auch nicht jeder Stamm, auch nicht jedes Volk, aber jede Nation der Welt. Und wenn nicht direkt, so doch durch das Radio, durch die Arbeit zum Beispiel von Trans World Radio. Und unter all den Nationen sind sind Unmengen von Menschen in Staunen versetzt worden. Wenn man denkt, allein heute rechnet man in China mit etwa 80 Millionen bekehrten Christen im Untergrund. Das ist schon gewaltig, die sich also nicht irgendwie den kommunistischen Vorschriften über, wie man sich als Gemeinde versammeln soll, unterwerfen wollen, sondern nur den biblischen Prinzipien. Das sind etwa 80 Millionen. Und das ist nur China, heute. Aber wenn wir denken, 2000 Jahre ist diese Botschaft in der ganzen Welt verbreitet worden. Ebenso wird er viele Nationen in Staunen setzen. Über ihn werden Könige ihren Mund verschließen. Diese Botschaft kam also bereits im ersten Jahrhundert über die Grenzen Israels hinaus und erregte überall großes Aufsehen. Selbst Könige hörten von dieser Botschaft. Wir denken an die Rede von Paulus vor Agrippa, Apostelgeschichte 26, oder später sogar vor dem Kaiser von Rom. Denn Paulus hatte sich ja auf den Kaiser berufen, und so konnte er höchstpersönlich vor Nero stehen und Zeugnis ablegen von diesem leidenden Messias. Also sie sollten eine Botschaft erfahren, von der sie gar nichts wussten, was etwas völlig Neues ist, ohne Parallele. Denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war, und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wie geht das mit dem Sehen? Nun, der Apostel Paulus hat so gepredigt, dass das Wort sehr anschaulich war. In Galater 3 sagt er, Vers 1, O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Also er hat wirklich das Leiden des Herrn in der Verkündigung vor Augen gemalt. Aber ist wieder interessant, er hat nicht irgendwelche Filme laufen lassen, oder? Sondern es ist durch das Wort geschehen. Und zwischen einer bildlichen Darstellung und einem Film und einfach der eindrücklichen Darstellung in Worten, das sind Welten dazwischen. In den Worten können wir eben die Nüchternheit behalten. Eben auch dann, wenn wir erklären, wie eine Geißel den Rücken aufreißt und so weiter. Und vielleicht auch hinweisen noch auf Psalm, den messianischen Psalm 100. Vers 3, dort hört man die Stimme des Erlösers. Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Das trifft unsere Herzen, unsere Seelen, aber in einer Weise, die immer nüchtern bleibt. Es ist etwas anderes, was zum Beispiel Origenes gemacht hat. Origenes war eigentlich ein Irrlehrer. Das ist übrigens der Vater der Allversöhnungslehre. Und er hat gnostisches Denken in das Christentum hineingebracht. Er hat zum Beispiel gelehrt, die Seelen der Menschen hätten schon früher existiert, bevor der Mensch geboren war und so weiter. Und Origenes hat quasi so eine Kreuzesmeditation praktiziert, wo er sich gewissermaßen in die Leiden Christi versenkt hat bis zur Ekstase. Und das hat natürlich dann später in der Kirchengeschichte durch die katholische durch die Jahrhunderte, wo die katholische Kirche alles beherrscht hat, hat das Tradition behalten. Also die Leiden Christi zu nehmen, um sich in eine religiöse Ekstase zu bringen. Übrigens, auf dieser auf dieser Linie steht der Film The Patient, der so viel Aufsehen erregt hatte in der jüngsten Vergangenheit. Aber das hat mit geistlichem Empfinden gerade überhaupt nichts zu tun, sondern das geht in eine ganz andere Richtung und dahinter steht ein ganz anderer Geist. Aber eben, das, was uns das Wort Gottes bringt, das sollen wir uns zu Herzen führen und dadurch können auch unsere Herzen wirklich für unseren Erlöser gefangen genommen werden. Wir gehen weiter zu Jesaja 53, 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Ewigen offenbar geworden? Jetzt haben wir gerade gehört, diese Botschaft wird unter alle Nationen gebracht. Viele werden in Staunen versetzt werden. Und jetzt diese Frage, eine enttäuschte Frage. Wer glaubt? Also hier wird schon mal klar gemacht, obwohl die Verkündigung von Messias und seinen Leiden in die ganze Welt ausgehen sollte, sollte sie auch auf großen Unglauben stoßen. Und zwar sehen wir zuerst beim jüdischen Volk, wie viel Unglaube es gegeben hat. Und Johannes zitiert genau diese Stelle, um die Verstockung der Massen zu deuten. Damals. Johannes 12, Vers 37. Wiewohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Auf dass das Wort Jesajas des Propheten erfüllt würde, welches er sprach: Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Also die Masse damals hat den Messias nicht erkannt, aber damit haben sie gleich diese enttäuschte Frage des Propheten erfüllt. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Wem ist der Arm des Ewigen offenbar geworden? Also wem ist klar geworden, dass hier Gott in seiner Macht eingreift, um uns zu retten? Durch seinen Sohn. Aber wir wissen, auch unter den Heiden, den Nichtjuden, stieß und stößt das Evangelium auf sehr viel Ablehnung. Aber was dabei tröstlich ist, wenn Menschen das ablehnen, können wir sagen, ihr erfüllt genau die Bibel, ihr bestätigt die Bibel mit eurer Ablehnung. Die Tatsache, dass die Massen das Evangelium ablehnt heute, ist nur eine Bestätigung dieser Prophetie. Wir gehen weiter. Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen. Und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Da merkt man wieder schön, wie das eben die typische hebräische Poesie ist, das als Kennzeichen hat zwei parallel gestellte Verszeilen. Hier haben wir einen synonymen Parallelismus. Also ein gleicher Gedanke wird mit anderen Worten zweimal ausgedrückt. Er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Aber es ist nicht platte Wiederholung, sondern jede Aussage birgt in sich nochmals neue Informationen und eben betont das Ganze noch mehr. Also der Herr Jesus wird hier verglichen, er der Messias, mit einer Pflanze, die aufwächst, ein Reis. Hier haben wir ein schönes Wortspiel, weil das hebräische Wort für Reis, Yonek, bedeutet gleichzeitig auch Säugling. Das können wir verstehen, ja? Weil eine Pflanze, die saugt aus dem Boden Wasser und Nährstoffe. Und der Säugling, der saugt an der Brust. Aber der Herr Jesus kam ja nicht als einfach als erwachsener Mensch in dieser Welt auf den Wolken des Himmels, So wird er kommen bei seinem zweiten Erscheinen. Er kam wirklich als kleines Kind in die Welt, geboren von Maria. Er war ein Säugling. Aber dieses Aufwachsen bei dem Herrn Jesus geschah vor ihm. Das heißt, in völliger Gemeinschaft mit Gott. Und das kann niemand von uns sagen. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich bin von Geburt an Christ. Ja, ja, das ist die Definition, was denn ein Christ ist, ja. Aber das ist nicht die biblische Definition von Christ, wo man eben eine Bekehrung braucht, die bewusst geschehen muss, um Christ zu werden. Aber niemand von uns kann sagen, dass er von klein auf, von Säugling auf, in Gemeinschaft mit Gott war. Aber der Herr Jesus war es von Anfang an. In Psalm 22, ebenfalls einem messianischen Psalm, der übrigens in dem rabbinischen Buch Pesikta Rabbati auf den Messias bezogen wird. Und zwar wird dort gesagt, hier werden stellvertretende Leiden des Messias für die Sünden beschrieben. Das ist erstaunlich, weil im Psalm 22 liest man zwar von den Leiden eines Menschen, aber nicht davon, dass er leidet für die Sünden anderer. Das haben wir in Jesaja 53. Im Psalm 22 ist das nicht so gesagt. Aber in dem rabbinischen Kommentar wird selbst Psalm 22 als sühnendes Leiden des Messias gedeutet. Ja, und hier heißt es in Vers 9, beziehungsweise 10, doch du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mich vertrauen ließ an meiner Mutter Brüsten. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß an, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Also der Herr Jesus hat von Anfang an, vom Mutterschoß an, eine Beziehung der Gemeinschaft mit Gott. Niemand von uns konnte sagen, Gott war mein Gott, als ich auf die Welt kam. Aber er kann sagen, von Mutterleibe an bist du mein Gott. Übrigens, das ist nur so als kleine Parenthese für stillende Mütter, die vielleicht manchmal ein bisschen frustriert sind. Ja, ich habe selber auch nie gestillt, aber ich habe das so mitbekommen, nebenbei, ja, mit den 6 Kindern. Hier im Psalm 22 sagt der Herr, du hast mich an meiner Mutterbrüste vertrauen lassen. Das macht also deutlich, dass effektiv das Säugen der Kinder ein Vertrauen in den ersten Tagen des Lebens eben fördert im Kind. Und natürlich, das soll nicht diejenigen frustrieren, die nicht stillen konnten. Das ist auch nicht eine Katastrophe. Aber diejenigen, die könnten und vielleicht nicht wollen, können sich dann doch überlegen, ja, aber es ist effektiv ein Mittel, das Gott dem Menschen so gegeben hat, um das Vertrauen, ich dürfte hier ruhig den Ausdruck Urvertrauen verwenden, zu fördern im Menschen. Also wenn der Sohn Gottes das sogar sagt als Mensch, hat das doch seine Bedeutung. Also das zu dem Reis Jonek vor ihm aufgeschossen. Und dann die nächste Zeile, und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Das ist wie ein Widerspruch. Ein dürres Erdreich ist ja nicht geeignet zum Wachsen, ja? Und da kommt ein Wurzelspross, der aufwächst, aufschießt, aus dürrem Erdreich. Und das war genau die Situation, der Herr Jesus wuchs zwar in völliger Gemeinschaft mit Gott auf, wie das so schön beschrieben wird von Lukas, in Lukas 2, Vers 40 bis 52, die Kindheit Jesu, wie er zunimmt an Größe und an Weisheit als Mensch. Aber der Herr Jesus wuchs auf inmitten eines durch Verhärtung, Unglauben und tote Religiosität gezeichneten Volkes. Also seine ganze Umwelt war ein dürres Erdreich. Und in dieser Situation ist der Herr aufgewachsen. Darum kann er auch mitfühlen mit Menschen, die auch so in einem besonders harten und ausgetrockneten Umfeld als Christen sich bewähren müssen. So ist er aufgewachsen. Dann gehen wir weiter. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause.